Ist dir solche Situation bekannt? Du hast etwas geleistet und jetzt kommt jemand und sagt zu dir: Weißt du, das ist sehr gut, was du da gemacht hast, aber eins hat es mir nicht gefallen. Kennen wir solche Situationen? Zuerst wird man gelobt für etwas und dann wird gesagt: Aber nicht alles. Wie geht es dir dabei? Drehst du dich um und gehst weg? Oder bei mir ist es dann werde ich sehr, sehr aufmerksam. Was ist denn das? Ja? Zum Beispiel, jemand kommt und sagt zu dir: Bruder, du hast heute im Chor so gut mitgesungen, so laut und deutlich, schöne Stimme. Nur weißt du, das ist ein Problem. Du hast ein falsches Lied gesungen. Ja, dann natürlich will man hören, ja, was das Problem ist. Und in unserer Welt, in unserem Leben, was sehr, sehr oft verdreht ist, wie wir das Großthema in Markus Kapitel 10 haben, verdrehte Welt, da gibt es auch solche viele Dinge, die einfach nicht so sind, wie sie sein sollten. Gerade das Thema für heute, für die Predigt heute, Markus 10, Verse 17 bis 27, im Thema Besitz und Reichtum. Wie geht man damit um? Wie steht man dazu? Da gibt es viele Dinge, wo Gott selbst vielleicht zu uns sagt: Weißt, alles ist gut, aber ich habe eins fehlt dir. Und dann wäre gut, dass wir da stehen bleiben und zuhören, dass wir sehr, sehr aufmerksam werden. Was ist das, dieses eine, was mir fehlt? Lass uns darauf achten, was Gott uns durch die Geschichte aus Markus 10, 17 bis 27 sagen möchte, gerade im Bereich der unser Umgangs mit Reichtum und mit Wohlstand. Wir lesen uns zuerst mal diesen ganzen Textabschnitt vor. Markus 10, von 17 bis 27. Und als er, Jesus, auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote: Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber antwortete und sprach zu ihm: Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen? Die Jünger aber erstaunten über seine Worte. Da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen: Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber entsetzten sich sehr und sprachen untereinander: Wer kann dann überhaupt errettet werden? Jesus aber blickte sie an und sprach: Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Eine bemerkenswerte Geschichte. Sie beginnt so schön und endet so traurig. So ein schöner Anfang und das Ende dann doch nicht so schön. Nun, lasst uns das rekapitulieren, also nochmal wiederherstellen. Was hier geschah. Was ist hier abgelaufen? Diese Geschichte ist auch in dem bemerkenswert, dass sehr viele solche Nuancen, solche Elemente da sind, Details sind, die viel Farbe in diese Begebenheit hineinbringen. Da haben wir diesen Mann, der reiche Mann. In anderen Evangelien wird er als der reiche Jüngling bezeichnet. Deswegen kann man auch hier diese Bezeichnung nehmen. Es war ein junger Mann und er war sehr reich. Und er kommt auf Jesus zu, er sucht Jesus auf. Und interessant, wie er vorgeht, sein Auftritt vor Jesus. Kann man sagen, so korrekt, so diplomatisch kann man sagen. So, ja, das ist so gut, wie man so auftritt, wie er aufgetreten ist. Er hat Jesus mit einem starken Kompliment begrüßt. Guter Meister. Guter Meister, das ist doch ein sehr, sehr starkes Kompliment. Interessant, dass bei Jesus Komplimente, die haben nicht gewirkt. Also er hat einige Komplimente erfahren, aber nirgendwo sehen wir, dass er darauf eingegangen ist, auf die Komplimente. Zum Beispiel bei Nikodemus, als Nikodemus zu ihm kam und er einer war von der Regierung Israels. Und hat zu Jesus gesagt, wir wissen, dass du von Gott gesandt bist. Wunderbare Worte, wunderbares Kompliment, wunderbare Kompliment. Jesus sagt aber zu ihm, du musst von oben geboren werden. Das war die Antwort Jesu. Er hat nie gesagt, gut, endlich hast du es begriffen, schön, danke schön. Nein, er sagt, du musst von oben geboren werden. Dieses Wissen wird dir nichts bringen. Oder eine Frau, während dem Jesus gepredigt hatte, einfach aus der Reihe und ruft raus aus und sagt, selig ist deine Mutter, die dich geboren und gestillt hat, so ungefähr. Auch ein Kompliment an ihn und auch an seine Mutter. Jesus antwortet darauf, sagt, selig sind die, die das Wort Gottes hören und es bewahren. Auch keine solche antwortende Reaktion auf ein Kompliment. Und hier auch, der reiche Jüngling sagt, guter Meister. Und Jesus, als ob er nimmt und so ein Eimer Wasser, kaltes Wasser auf ihn ausgibt. Und er sagt nicht, gut, wunderbar, danke, dass du so über mich denkst. Er sagt, wieso nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Mit anderen Worten sagt Jesus, du hast mich auf die Ebene Gottes gestellt, indem du mich guter Meister benannt hast. Das war ein Wort, ein Titel, das für Gott gebraucht wurde. Du stellst mich auf die Ebene Gottes, aber du glaubst doch gar nicht, dass ich Gott bin. Jesus kannte ja sein Herz durch und durch. Sagt Jesus, tu das nicht. Lieber verzichte auf dieses Kompliment. Mach das nicht. Der Auftritt dieses Jünglings war auch geistlich, also kann man sagen, hat geistliche Form gehabt. Er stellt eine Frage, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Klingt sehr gut, die Frage. Klingt auch sehr geistlich, diese Frage ist natürlich, ist keine alltägliche Frage. Es geht auch nicht um etwas Nebensächliches, um das ewige Leben geht es. Aber diese Frage, wenn man sich ein bisschen vertieft, was mit diesem Jüngling danach geschah, was wohl in seinem Herzen alles passierte. Diese Frage ist ziemlich von Würmern zerfressen, kann man sagen. Und da kommt kein guter Geruch von dieser Frage, obwohl sie schön aussah. Zum Beispiel, diese Frage riecht nach Werkgerechtigkeit. Was soll ich tun, um das ewige Leben erben? Ja, das heißt, durch welche Werke kann ich das ewige Leben erben? Das andere, auch da in dieser Frage sieht man so sein Verlangen nach Besitz, nicht nur auf Erden, sondern auch im Himmel. Er will im Himmel erben. Also hier hat er sich gewöhnt, alles, er hat alles, vieles, vielleicht hat sein Reichtum auch von seinem Vater geerbt oder von den Eltern. Und jetzt auch im Himmel will er auch was erben. Und zwar das ewige Leben. Also er hat keinen schlechten Geschmack gehabt, dieser junge Mann. Aber diese Frage, die klingt nicht so gut, wenn man so darüber nachdenkt. Er will einfach das ewige Leben verdienen. und so Recht darauf bekommen, durch seine Werke, durch seine Leistung. Deswegen fragt er, was soll ich tun? Ich denke, diese Frage die war nicht nach dem Geschmack Gottes. Sie entspricht auch nicht der Lehre der Bibel oder des Evangeliums. Und Jesus antwortet auf diese Frage, sehr bemerkenswert. Auch kann man viel daraus lernen. Jesus sagt einfach, du kennst die Gebote. Auch hier, von Seite Jesu ist auch kein lobendes Kompliment zu diesem jungen Mann. Sagt, gut, du bist auf dem richtigen Weg, such weiter und streng dich an und so weiter. Jesus sagt, du kennst doch die Gebote. Also dieser selbstgerechte Enthusiasmus des reichen Jünglings wird noch mehr abgekühlt durch Jesus. Kein lobendes Kompliment. Und es klingt fast wie ein Vorwurf. So ungefähr, ja, wieso fragst du? Weißt du das nicht? Hast du bis jetzt das nicht gewusst? Wie man Gott gefallen kann oder wie man leben soll? Du kennst doch die Gebote. Du weißt doch, was Gott von dir erwartet. Halte die Gebote. Du kennst sie. Also du wirst Sonderweg für dich, werde ich nicht geben, dass du einen anderen Weg gehen könntest, als der Weg, der in der Bibel gezeigt wird. Und als Beispiel für die Gebote nennt Jesus 6 Gebote. 5 von ihnen kommen aus den 10 Geboten. In Vers 19 nennt er diese Gebote. Sagt, du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Du sollst nicht rauben. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Wir kennen die 10 Gebote, wir kennen auch andere Gebote Gottes in der Bibel. Und man kann sagen, die Gebote, die hier Jesus aufgezählt hat, das kann man sagen, so, das sind die leichtesten Gebote. Und da ist auch nichts Besonderes an diesen Geboten dran, weil Menschen, die Gott nicht kennen, die kennen diese Gebote trotzdem. Die versuchen zumindest danach zu leben. Nicht töten, nicht ehebrechen, nicht stehlen, Vater und Mutter ehren. Das ist nicht nur in der Bibel vorhanden. Gott hat es allen Menschen reingelegt. Und 5 von diesen Geboten sind ja diese sogenannte Du sollst nicht Gebote. Und Vater und Mutter ehren, das ist schon Du sollst. Also mehr darüber werden wir auf der Bibelstunde darauf eingehen, auf diese Besonderheit, wieso Jesus gerade diese Gebote aufgezählt hat, sogenannten leichtesten, selbstverständlichsten Gebote. Das größte Gebot hat Jesus gar nicht erwähnt, das allergrößte Gebot. Wir kennen das, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Das hat er gar nicht erwähnt, sondern die Gebote, die ja, jedem ein bisschen gesund denkenden Menschen verständlich und zugänglich sind. Der reiche Jüngling, der versteht aber immer noch nicht, was Jesus ihm sagen will. Und er bleibt auf seinem Selbstgerechtigkeitstrip. Er sagt, Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Und wahrscheinlich so seine Brustkörper ist ein bisschen größer geworden. So hat sie gerade hingestellt, ja. Das habe ich alles von meiner Jugend an gehalten. Wir wissen nicht, hat er die Wahrheit gesagt oder nicht? Jesus wusste das. Interessant, wie Jesus hier weiter vorgeht. Da blickte ihn Jesus an. Interessante Redensweise. Bis jetzt hat Jesus ihn nicht gesehen oder wie? Mit ihm geredet und nicht angeschaut. Bestimmt hat er. Aber hier, da blickte ihn Jesus an. Für einen Augenblick scheint so, als ob Jesus sprachlos bleibt. So viel Selbstgerechtigkeit, so viel Eifer, um ewiges Leben zu erben, zu verdienen. Klar, wir wissen nicht, was Jesus in diesem Moment über diesen reichen Mann gedacht hatte. Aber wir wissen, was im nächsten Moment geschehen ist. Und gerade das verblüfft uns noch mehr. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb. Also meine Reaktion wäre anders, ehrlich gesagt, in solchen Situationen. Ich würde anblicken, so über den Brillenrand. und sagen, bist du noch zu retten überhaupt? Aber Jesus gewann ihn lieb. Wieso hat Jesus diesen jungen Mann, diesen jungen reichen Mann lieb gewonnen? Leider wird auch das im Text nicht erklärt. Das können wir nicht mit Sicherheit sagen. Aber vielleicht seine Ehrlichkeit hat Jesus imponiert. Oder vielleicht hat das auch gestimmt. Er hat das wirklich gehalten sein Leben lang. Das war ein ordentlicher, junger Mann, gottesfürchtig, hat sich sehr, sehr bemüht, diese Gebote zu halten. Das kann auch sein. Vielleicht seine herzliche Naivität hat Jesus nicht gefallen, nicht in dem Sinne gefallen, aber Jesus hat sich ja nicht von ihm abgewandt. Vielleicht einfach, weil Jesus alle Menschen liebt. Das ist wahrscheinlich die am nahesten liegende Erklärung. Wieso hat Jesus ihn lieb gewonnen? Weil Jesus alle Menschen liebt und auch diesen jungen Mann wollte er retten. Er wollte ihn noch näher zu dir, zu sich bringen. Es ist auch nicht entscheidend, wieso Jesus ihn geliebt hat. Ist nur erstaunlich. Wichtig ist, was Jesus aus Liebe zu diesem jungen Mann gesagt hat. Und das ist so der, kann man sagen, der Mittelpunkt von diesem Text. Diese drei Worte. Eines fehlt dir. Jesus diskutiert mit ihm nicht. Ja, du hast alles getan, aber doch nicht so gut. Vielleicht nicht beständig. Er hat gar nicht bewertet, was der junge Mann getan hat oder nicht getan hat. Jesus wusste ja alles. Aber er sagte, eines fehlt dir. Nun, wenn Jesus selbst sagt, eines fehlt dir, ich denke, da werden wir alle unser Atem einhalten. Sagen, noch aufmerksam zuhören. Herr, was ist das? Was fehlt mir? Wir haben ein paar Beispiele in der Bibel, wo genauso das passiert, wo Jesus sagt zu der Gemeinde in Ephesus, eines habe ich gegen dich, alles ist gut, du tust wunderbare Sachen, aber eines habe ich gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast, zum Beispiel. Oder zu anderen Gemeinde sagt er, dass du die Lehre Biliams nachläufst, das habe ich gegen dich. Ein paar Mal hat Jesus gesagt, ich habe etwas gegen dich. Ich denke, das wird uns sehr, sehr anspornen, sehr genau zuzuhören, was Jesus gegen uns hat. Und hier zu diesem jungen Mann, reichen Mann, sagt er Folgendes. Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Mit anderen Worten sagt er, du willst das ewige Leben durch dein Tun erben. Dann mach Folgendes. Verkaufe alles, was du hast. Und der reiche Jüngling hatte viele Güter. Er war wohlhabend. Verteile alles unter den Armen. Nimm das Kreuz auf dich, sagt Jesus, und folge mir nach, wie meine Jünger es auch tun. Sie haben ja auch alles verlassen und folgen mir nach. Mach das genauso wie sie. Ab hier wird die Geschichte nicht mehr schön. Mit diesen Worten hat Jesus die ganze Romantik der Selbstgerechtigkeit des reichen Jünglings zerstört, einfach kaputt gemacht. Und die Reaktion dieses reichen Jünglings wird zwar knapp, aber genau beschrieben. Wir lesen, er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Dieser Jüngling wurde traurig. Er ist enttäuscht von Jesus. Ganz offensichtlich, er hat mit etwas anderem auf etwas anderes erwartet, gerechnet mit etwas anderem, aber nicht mit diesem. Er hat vielleicht mit einem Lob gerechnet, mit einer Anerkennung oder mach so weiter oder vielleicht noch ein paar Gebote dazu. Er wäre bereit, sie auch zu tun oder vielleicht auch etwas spenden für andere. Er würde das sofort machen. Etwas den Armen spenden oder arme Witwen unterstützen. Er würde das sehr, sehr gerne machen, um seiner Werkgerechtigkeit noch mehr Glanz zu verleihen. Aber alles weggeben, Und er hatte viele Güter. Nein, das geht nicht. Das ist zu viel verlangt. Also was zu viel ist, ist zu viel. Und er ging betrübt davon. Ich weiß nicht, ob es diesem jungen Mann in diesem Moment bewusst war, dass er sich von dem allmächtigen Gott abwendet. Das weiß ich nicht. Zuerst hat er ja Jesus auf die Ebene Gottes erhoben, guter Meister, sagt er, und jetzt geht er von ihm weg. Aber mit seinen Worten hat Jesus bei diesem Mann voll ins Schwarze getroffen. Voll ins Schwarze getroffen. Er hat getroffen das, was für den Mann wirklich wichtig war. Und das war nicht Gott. Nicht Gott war das Wichtigste für ihn. Sein Anbetungsobjekt war nicht Gott. Jesus schon gar nicht, weil er ja gar nicht geglaubt hat, dass Jesus Gott ist. Aber auch nicht der allmächtige Gott war für ihn das Wichtigste, sondern wir sehen ganz klar, sein Schatz, der Wohlstand, der mit diesem Geld verbunden ist. Und das war für ihn wichtig. Sein Schatz, der sein Leben bestimmte. Und das hat sich erfüllt, was in unserem Wochenvers steht. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und sein Schatz war nicht Gott. Auch nicht das Verlangen, Jesus nachzufolgen. Sondern sein Wohlstand. Der hat seinen Wohlstand genossen. Aufgrund seines Wohlstandes hat er so eine richtige Selbstgerechtigkeit, Schein hat sich erschaffen und hofft sogar noch das ewige Leben im Himmel zu erben. Und das alles aufzugeben? Nein, dieser fromme, reiche Jüngling hatte nicht den lebendigen Gott angebetet. Und da hat Jesus bei ihm ins Schwarze, voll ins Schwarze getroffen. Er betete seinen Wohlstand an, seinen Reichtum. Und dafür hat er gelebt. Und dafür hat er sein Leben eingesetzt. Dafür hat er die Gebote Gottes gehalten. Und als er aufgefordert wurde, dieses eine, was ihm gefehlt hat, zu tun, nämlich sein Herz eindeutig auf Jesus auszurichten, das hat er abgelehnt. Wissen wir wieso? Warum er so getan hat? Weil dieser reiche Jüngling ist genauso wie wir. Wir alle sind so. Niemand gibt sein Anbetungsobjekt so leicht auf. Niemand von uns. Diesen Schatz, den jeder hat oder schätze, die geben wir nicht schnell auf. Wir halten sie fest. Unser Herz klebt dran. Und unser ganzes Leben klebt dran. Und das aufzugeben, das ist der härteste Glaubenskampf eines Menschen, besonders auch der Gläubigen. Das ist der härteste Glaubenskampf, etwas aufzugeben, wenn Jesus sagt, eines fehlt dir, und das gleich aufzugeben und sagen, ja Herr, wir werden tausende Argumente suchen, wir werden andere Bibelstellen, andere Bibelübersetzungen zu Rate ziehen, wir werden verschiedene Menschen befragen, ja, nicht meinen Schatz einfach aufzugeben. Das ist der härteste Glaubenskampf. Und der reiche junge Mann in diesem Kampf, er hat hier versagt, er hat verloren. Dadurch wird die Geschichte so traurig. Die Worte Jesu haben ihn enttäuscht, weil für ihn gab etwas, was wichtiger und wertvoller war als Jesus. Und er ging fort. Wir wissen nicht, was aus diesem jungen Mann geworden ist. Ich wünsche es sehr. Ich hoffe, dass er Buße tat und irgendwann zurück zu Jesus kehrte. Nicht unbedingt auf diese Art, dass er musste alles aufgeben, aber dass er doch Buße tat. Ich weiß nicht. Ich hoffe das sehr. Falls doch nicht, stellen wir uns vor, was für Vorwürfe macht er sich bis heute, wo Jesus, der allmächtige Gott, hat ihm gesagt, lass doch dein ganzes Reichtum, verkauf, verteile es den Armen, folge mir nach. Damals war für ihn, nein, das geht nicht. Wie sehr müsste er doch es heute bereuen, wenn er das nicht getan, wenn er ohne Jesus gestorben ist, in die Ewigkeit gegangen ist. Ich denke, das ist schrecklich. was für Vorwürfe er sich selbst macht. Wie dumm war ich doch? Wie blind war ich doch? Was ist jetzt mit seinem Reichtum, damaligen Reichtum? Schon 2000 Jahre fast vergangen. Da ist nichts davon geblieben, nichts. Und hätte er das getan, was Jesus gesagt hätte, was für einen Schatz im Himmel hätte er dann gehabt, sagte Jesus, dann hast du einen Schatz im Himmel. Nein, das wollte er nicht. Er wollte jetzt hier auf der Erde Schätze haben. Im Himmel, die Schätze im Himmel haben ihn nicht, waren nicht reizvoll für ihn. Nun, hier endet die Geschichte, leider traurig, aber das Thema geht weiter. Aufgrund dieser Begebenheit, Jesus bringt seinen Jüngern wichtige Wahrheiten bei. Er sagt in Vers 23, es wird geschrieben, da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen. Und hier, Jesus leitet ein Thema an, was uns betrifft. Also das mit dem Jüngling, das ist seine Geschichte, klar. Aber hier, Reiche ist natürlich ein relativer Begriff. Wer ist reich? In den Augen von vielen Ländern sind wir in Deutschland reiche Menschen. Jeder einzelne von uns. Natürlich in der Sicht von Millionären sind wir arme Schlucker. Vielleicht in unserer eigenen Sicht auch. Denken, ja, mir fehlt noch so viel. Es kann auch sein. Aber das betrifft uns trotzdem. Wie gehen wir mit dem, was wir haben, um? Mit Wohlstand, mit Gütern. Und Güter haben wir alle von uns. Mehr, weniger. Wir haben Güter, nicht wenige. Und hier gerade leitet Jesus das Thema an, welches uns auch betrifft. Die Jünger sind erstaunt über diese Worte, wo Jesus sagt, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen. Wie schwer, das heißt, das geschieht selten. Und das wissen wir auch so aus unserer Erfahrung, jetzt diese sogenannten Superreichen unserer Zeit. Wie viele von ihnen gehören zu einer Gemeinde? Wie viele von ihnen dienen dem Herrn? Da werden wir lange suchen, um jemanden zu finden. Die Jünger sind erstaunt über diese Worte und sind auch erschrocken. Und Jesus wiederholt noch einmal diesen Gedanken, aber noch ein bisschen mit mehr Klarheit. Er sagt, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Ja, das ist nicht nur schwer, das ist unmöglich. Wenn man das Vertrauen auf den Reichtum setzt, dann ist es unmöglich, in das Reich Gottes hineinzukommen. Wenn man vertraut, dass das Reichtum, irdischer Reichtum, mich irgendwie durchschleusen wird, bis in den Himmel hinein, diese Rechnung wird niemals aufgehen. Es ist nicht nur schwer, es ist unmöglich. Wie es nicht möglich ist, sagt Jesus, ein Kamel durch ein Nadelöhr durchzukriegen. Also das leuchtet uns ein, das verstehen wir, das geht nicht. Kannst dich anstrengen, wie du willst. Viele versuchen das zu erklären, da gab es in der Stadtmauer ein kleines Tor, Nadelöhr, wenn die großen Tore geschlossen waren, dann konnte man durch dieses kleine noch durch und das Kamel musste auf den Bauch sich legen und dann die ganze Verwandtschaft hat das Kamel dann gezogen und geschoben, ob ganz oder teilweise, haben sie ihn durchgekriegt. Das ist nur ein Versuch zu erklären. Eigentlich, nein. Jesus sagt, das geht nicht. Ein Nadelöhr, ein Kamel, bring es durch, bitteschön. Geht nicht. Jemand, der auf Reichtum vertraut, der hat keine Chance für die Ewigkeit, für das Reich Gottes. Das ist die harte und wahrhaftige Aussage Jesu. Es ist nicht möglich, gerettet zu werden, solange man sein Vertrauen auf Reichtum und auf Wohlstand setzt. Die Jünger sind noch mehr schockiert. Vers 26 lesen wir, sie aber entsetzten sich sehr. Also sie waren schon bis jetzt erschrocken, jetzt noch mehr entsetzten sie sich und sprachen untereinander, wer kann denn überhaupt gerettet werden? Ja, dann praktisch, sie haben verstanden, dass das Problem nicht nur der Reichen ist, das Vertrauen auf Güter zu setzen. Auch die Armen können das machen. Also das bisschen, was ich habe, das kann für mich zur Grundlage meines Vertrauens, meiner Hoffnung werden. Und sie sagen, wer kann dann überhaupt errettet werden, auch von den Reichen? Da haben sie dann überhaupt keine Chance? Jesus aber blickte sie an und sprach: Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Und so ist es. Und nur Gott kann dieses Problem lösen, wir nicht. Wir können das auch nicht erklären. Wir können nicht sagen, dass ein reicher Mensch, der jetzt auf sein Reichtum vertraut, weißt du, irgendwie Gott wird dich da reinbringen. Das dürfen wir nicht sagen. Und wir können auch nicht sagen, dass dieser Mensch keine Chance hat, gerettet zu werden. Doch, er hat eine Chance. Gott wird das hinkriegen. Wie Gott das hinbekommt, das wissen wir nicht. Aber er wird auf jeden Fall diesen reichen Menschen so weit bringen, dass er sein Vertrauen auf den Reichtum, auf sein Reichtum aufgibt, und dann wird Gott ihn retten. So ungefähr stelle ich mir vor, wie das funktionieren sollte. Sonst es ist es nicht möglich, einen Menschen zu retten, der nicht auf Gott vertraut, sondern auf, jetzt in diesem Fall, auf Reichtum. Aber erklären können wir es nicht. Gott weiß, wie das geht, er wird das machen. Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Hier sehen wir, wie verdreht die Welt ist. Und sie war es nicht nur damals, auch bis heute. Diese Verdrehungen oder diese Verdrehtheit, sie ist bis heute besonders im Bereich, wie wir mit den materialistischen Dingen, materiellen Dingen umgehen, besonders verbreitet. Hier sehen wir, wie viel wir von dieser Verdrehtheit auch bei uns immer wieder feststellen können oder sehen können. Lass mich bitte drei Dinge nur erwähnen. Zum Beispiel, das Vergängliche wird wichtiger als das Ewige. Kennen wir das? Das Vergängliche, was vergeht, was sowieso irgendwann verschwindet, das ist wichtiger als das Ewige, was nicht verschwindet, nicht vergeht. Einen Schatz im Himmel zu haben, war für den reichen Jüngling nicht so wichtig, nicht so interessant, wie die Schätze auf Erden zu genießen. Kennen wir das auch oder ist das uns fremd? Wie sehr motivieren uns Schätze im Himmel? Wie sehr trösten sie uns? Wie sehr spornen sie uns an zum Leben, zum gottgefälligen Leben? Das darf jeder für sich beantworten. Aber diese Verdrehtheit ist bis heute sehr stark vorhanden. Das in sehr, sehr vielen Bereichen. Das Vergängliche wird wichtiger gehalten als das Ewige. Für das Vergängliche setzt man sich das ganze Leben ein. Für das Ewige hat man keine Zeit. Und das zweite Problem, materielle Güter, die uns zum Gebrauch von Gott geliehen wurden, die erklären wir zu unserem Eigentum. Auch verdrehte Welt. Gott hat uns, alles was wir haben, was wir besitzen, hat Gott uns zum Gebrauch geliehen, weil er gnädig ist, gegeben, geschenkt. Wir aber sagen, das ist meins. Und niemand hat darauf Recht, als nur ich allein. Kennen wir diese Selbstverständlichkeit für uns, wenn wir sagen, wenn wir sprechen, mein Geld, mein Haus, mein Auto, mein Land, mein Körper. Ist es uns bekannt, diese Gedanken? Die sitzen sehr, sehr tief drin, auch bei mir, auch mir sind sie sehr, sehr gut bekannt. Das ist für uns selbstverständlich, das ist meins. Klar. Dieses ganze jetzt Problem, auch der Krieg in der Ukraine, ist sehr viel mit dieser Frage verbunden. Das ist meins. Und dann tötet man Menschen. Gott hat aber gegeben das nur zum Gebrauchen. Hat ausgeliehen. Wir sagen, das gehört mir. Und in der Schrift, Gott bringt diese Verdrehtheit in Ordnung. In mehreren Bibelstellen, zum Beispiel in Haggai 2, Vers 8, Prophet Haggai 2, Vers 8, da sagt Gott, mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Heerscharen. Ich sage, nein, nein, mein Geld. Gott sagt, nein, mein Geld. Oh, wer hat jetzt recht von uns beiden? Oder Psalm 24, Vers 1, dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Also dem Herrn, Gott, gehört die ganze Erde und alles, was auf der Erde ist und auch die Bewohner der Erde, das sind wir Menschen. Wir gehören alles dem Herrn. Und wir schlagen uns die Köpfe ein untereinander, weil wir sagen, nein, nein, das gehört mir. Noch eine Bibelstelle, 1. Korinther 6, 19 bis 20. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Wisst ihr das nicht, dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Nein, mein Leib gehört mir. So verdreht, diese Verdrehtheit ist sehr, sehr stark vorhanden. Sie war bei dem reichen Jüngling genauso. Mein Geld, das ist mein Geld, das gebe ich nicht weg. Ich bin Gott sehr dankbar für die letzten Wochen, wo wir sehr viele Beispiele sehen, wie Menschen gerade diese Verdrehtheit in Ordnung bringen oder gebracht haben oder auch schon davor. Aber wir haben ja sehr viele Zeugnisse, wie durch materielle Güter anderen gedient wird. Jetzt gerade durch die Aufnahme von Flüchtlingen und alles, was man bereit ist einzusetzen, sie aufzunehmen. Und klar, wir die materiellen Güter stellen zur Verfügung den anderen. Das ist so gut, so schön. Das ist Gott sei Dank. Alle freuen sich, auch die Empfänger, auch die Geber, auch die ganze Umgebung. Das ist ein starkes Zeugnis, weil das passt nicht in die Verdrehtheit der Welt. Das macht man nicht automatisch. Sondern das kann nur der Mensch machen, der diese Verdrehtheit umgekehrt hat, wieder auf die Beine gestellt hat. Man hat gesagt, nein, das ist, ja, Gott hat mir das geschenkt und ich bin gerne bereit, mit anderen das zu teilen. Das gehört dem Herrn. Ich gebe es einfach Gott zurück. So sagt die Bibel, wie wir mit Wohlstand umgehen können. Wohlstand dürfen wir genießen, gerne. Es ist Geschenk Gottes. Aber wir dürfen ihn auch weitergeben und wir dürfen ihn nicht nur für uns behalten. Wir dürfen nicht sagen, das ist meins. Nein, das alles gehört dem Herrn. Er hat es mir nur geliehen. Und ein drittes Beispiel noch von dieser Verdrehtheit. Das Wichtigste wird ignoriert und das Unwichtigere wird angestrebt. Ungefähr wäre das Erste, das Vergängliche ist wichtiger, das Ewige, wichtiger als das Ewige. Und hier das Wichtigste wird ignoriert. Und was ist das Wichtigste für uns Menschen im Angesicht der ganzen Ewigkeit? Und das wird ignoriert. Die meisten Menschen, allermeisten Menschen, auch wir sehr oft in einzelnen Fällen ignorieren das Wichtigste. Und das Unwichtigere streben wir an. Zum Beispiel, man hat sehr viel Interesse an Wasserleitungen, wie man Wasserleitungen verlegt und. Aber kein Interesse an der Wasserquelle. Würde man sagen, nee, das ist ein komischer Architekt oder Baumeister. Der kümmert sich gar nicht, überhaupt gibt es überhaupt einen Anschluss oder nicht. Und kommt ein schmutziges oder sauberes Wasser, ist egal. Hauptsache, die Röhre liegen da. Ist kein weiser Baumeister. Aber genau so arbeiten, ticken wir Menschen. So viel Interesse an der Lebensqualität. Jeder versucht, die Qualität des Lebens zu verbessern. Noch mehr haben, noch mehr genießen, noch mehr Gesundheit, noch mehr Möglichkeiten für das und jenes. Ist alles gut, ist in Ordnung. Aber so wenig Interesse an der Quelle des Lebens. Das ist Gott. Gott ist die Quelle des Lebens. An Gott hat man überhaupt kein Interesse. Gott figuriert nirgends, er wird ausgestrichen, auch aus den Gesetzen, Prinzipien, Logik der Menschheit. Wird gestrichen, Gott ja nicht erwähnen. Aber Lebensqualität, die wollen wir erhöhen. Wir wollen noch mehr Lebensqualität haben. Und die Quelle des Lebens ignorieren wir. Das ist total verdreht. Genauso funktioniert das bis heute. Starkes Interesse zum Beispiel an den Gaben. Wir sind sehr daran interessiert, was wir haben. Auch im geistlichen Sinne, auch im irdischen Sinne. Die Gaben sind für uns immer sehr willkommen. Geschenke Gottes. Wir haben starkes Interesse an den Gaben und schwaches Interesse an dem Geber aller Gaben. Das ist diese Verdrehtheit. Und Jesus bringt auch diese Verdrehtheit in Ordnung. In Matthäus 6, Vers 33 sagt er, wir kennen diesen Vers sehr gut, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles, also alles andere, hinzugefügt werden. Hier wird diese Verdrehtheit wieder zurückgebracht, repariert. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nicht zuerst nach allen diesen irdischen Dingen, sondern nach dem Reich Gottes. Und das alles andere wird dir hinzugefügt werden. Wir wissen, das ist ein ständiger Kampf, ein ständiges Ringen darum. Worauf werde ich mein Vertrauen, meine Hoffnung setzen? Wovon mache ich mein Glück abhängig? Wann bin ich glücklich? Wenn ich was habe? Und hier entweder geht es um Gott oder um egal was anderes. Die Verdrehtheit im Umgang mit Besitz und Reichtum, sie kann fatale, schwere, irreparable Folgen mit sich bringen. Zum Beispiel Leben nur für diesseits. Man lebt nur für diesseits. Das ist die Folge von dieser Verdrehtheit. Oder keine Vorbereitung auf die Ewigkeit. Nein, an die Ewigkeit denkt man gar nicht. Man darf nicht negativ, denkt positiv. Nicht negativ denken. Tod ist doch positiv. Denk nicht daran. Und die Bibel sagt umgekehrt. Lehre uns bedenken, dass wir sterben, auf dass wir klug werden. Aber ich will nicht klug werden. Deswegen denke ich nicht an mein Sterben. Weil ich bin auf diesseits fokussiert. Und das Vertrauen wird auf Reichtum gesetzt. Das sind die Folgen, sehr, sehr schlimme Folgen dieser Verdrehtheit. Und dann ist die Errettung nicht möglich. Wenn das Vertrauen auf Reichtum gesetzt wurde, ist Errettung nicht möglich, menschlich gesehen. Deswegen, liebe Freunde, brauchen wir Jesus. Gerade deswegen, weil ohne Jesus gibt es kein Vertrauen. Jetzt, egal worauf du vertraust, worauf du deine Hoffnung gesetzt hast, wenn das nicht Jesus ist, dann ist die Errettung nicht möglich. Deswegen brauchen wir Jesus, um gerettet zu werden, um von unserer Schuld loszuwerden, auch unsere Verdrehtheit daran zu arbeiten, wie sie wieder zu reparieren, brauchen wir Jesus, um unser Herz und unser Denken immer wieder neu auf ihn auszurichten. Deswegen brauchen wir Jesus. Wenn Jesus zu uns sagen sollte, zu dir oder mir, eines fehlt dir, würdest du wissen, was dieses eine bei dir ist? Beim Jüngling war es Geld, Reichtum. Es muss nicht sein, dass bei uns allen Geld und Reichtum ist dieses eine, was uns fehlt. Bei mir kann es etwas anderes sein, bei dir auch etwas anderes. Das können verschiedene Dinge sein. Meine Ehre, meine Autorität, mein Glück, meine Anerkennung und. Das kann meine Familie sein, das kann alles Mögliche sein. Aber wirst du das wissen, wenn Jesus sagt zu dir, weißt du, ist alles gut, was du machst, aber eines fehlt dir. Würdest du dieses eine wissen, worum es geht? Wo trifft Gott dich ins Schwarze? Das, was du in Ordnung vor Gott bringen solltest. Und dann, wie würdest du darauf reagieren, wenn Jesus zu dir sagen würde, eines fehlt dir? Wie würdest du darauf reagieren? Wie dieser reiche Jüngling, er verlässt Jesus, er wird traurig, verlässt Jesus und geht weg. Oder wirst du traurig werden, vor Jesus Buße tun und zu Jesus hingehen, bei Jesus bleiben? Wie würdest du reagieren, wenn Jesus sagt, eines fehlt dir, und er sagt dir, was das ist? Bist du bereit, das loszulassen, dieses eine? Und bist du bereit, bei Jesus zu bleiben oder zu Jesus zu kommen? Darum geht es in dieser ganzen Geschichte, dass da darf nichts zwischen uns und Jesus sein, was für uns wichtiger wäre als Jesus. Ich lade jeden von uns ein, verlasse Jesus nicht. Ja, werde traurig über das eine, was dir fehlt, wenn Gott dir das sagt, dann werde traurig, bereue das, tue Buße darüber und bleibe bei Jesus und komm zu Jesus. Geh von ihm nicht weg. Ich lade jeden ein, zu Jesus zu kommen. Ob man hier im Gottesdienst macht oder nach dem Gottesdienst, bleibt zurück, wenn jemand möchte beten zusammen, möchte diesen Schritt machen, wie wir aus den Zeugnissen gehört haben. Alles loslassen und sagen, Herr, ich will nicht ohne dich leben. Ich will nicht dich verlassen. Ich verlasse lieber alles andere, aber dich nicht. Ich lade euch zu diesem Gespräch, zu diesem Gebet ein. Amen. Lasst uns jetzt noch mit Gebet abschließen. Wir stehen dazu auf. Herr Jesus Christus, wir sind dir so dankbar, dass du in deiner Gnade und in deinem vollen Wissen über uns mit großer Liebe zu uns sprichst. Du möchtest uns retten. Du möchtest uns zu dir näher ziehen, an dich näher ziehen. Und du möchtest nicht, dass wir verloren gehen. Danke dafür ganz herzlich. Danke, Herr, dass dieses Wort uns alle anspricht auf dieses eine, was uns fehlt. Und wenn es das ist, dann hilf uns, dass wir das sehen, dass wir das erkennen und dass wir es auf keinen Fall mehr lieben als dich, sondern dass darauf das verlassen und an dir, zu dir sich uns hinwenden. Herr, segne uns beim Nachdenken und besonders beim Ausleben von diesen Gedanken, die du uns in diesem Wort hinterlassen hast. Amen.